Das gleiche in Grün Weekly am 2. Januar 2026.
Yeah!
Willkommen in 2026. Ich hoffe, ihr habt nicht so eine lahme Schulter wie ich vom knallfrische Werfen immer noch. Seid alle gut rübergekommen. Timo, wie geht's dir?
Mir geht's super. Neues Jahr, neues Glück, wie man so schön sagt. Alles wird besser als das vorige Jahr.
Du siehst unglaublich erholt aus. Das kann nur gut werden dieses Jahr.
Ja, ich habe den CCPI 2026 mitgebracht. Was ist das? Also erstmal, was soll ich sagen? Deutschland liebt Ranking-Shows.
Ja? Absolut.
Schöne Grüße an Olli Geissen.
Love it. Ja, daran habe ich jetzt auch gerade gedacht. So was sollten wir auch mal machen, aber dann auch so vor so einem Greenscreen und dann Nachhaltigkeitsberichte besprechen oder so.
Boah, das wäre auch super, ja.
Weißt du noch, wie die damals die Daten gedreht haben? War das lustig. Ja, okay, CCPI.
Der CCPI, genau, der ist da, beziehungsweise nicht plötzlich da, der wird immer im Rahmen der COP veröffentlicht. Das heißt, der hat schon ein paar Wochen auf dem Buckel. CCPI steht für Climate Change Performance Index. Das ist ein Index, welcher jährlich gemeinsam von German Watch, dem New Climate Institute und CAN International herausgegeben wird. Der Index ist eine unabhängige Bewertung der Klimaschutzmaßnahmen in 67 Ländern, und zwar den größten Emittenten, die für über 90% der globalen Emissionen verantwortlich sind. Somit nimmt er die Fortschritte der Gruppe der größten Emittenten unter die Lupe und ordnet sie halt ein. Er rankt sie. Und der diesjährige CCPI 2026 zeichnet ein, wie ich finde, bekanntes, ambivalentes Bild, wie bereits auch schon in den früheren Ausgaben. Denn 10 Jahre nach dem Pariser Abkommen sinken die globalen Pro-Kopf-Emissionen. Erneuerbare Energien wachsen massiv und mehr als 100 Länder haben sich eigene Klimaziele für Netto-Null-Emissionen gesetzt. Und dennoch ist das Tempo zu langsam, um eben das Pariser Klimaziel zu erreichen. Die wichtigsten Ergebnisse aus dem Index sind: Die Welt macht Fortschritte, ich habe es gerade schon erwähnt, doch die USA und andere Erdölstaaten sträuben sich weiterhin gegen diese Veränderung. Die ersten 3 Plätze bleiben weiterhin unbesetzt, was ich sehr bemerkenswert finde, da keiner der größten Emittenten einen mit dem Pariser Abkommen vereinbaren Pfad bisher beschreitet. Dänemark hat die Führung inne, nämlich den 4. Platz. UK ist 5., Marokko 6. Gestützt durch eine starke Klimapolitik, den Ausbau erneuerbarer Energien und niedrige Pro-Kopf-Emissionen. Das sind die Gründe, warum diese 3 Länder tatsächlich auf den ersten, ja, nicht ganz ersten 3 Plätzen, aber Plätzen 4, 5 und 6 sind. Dänemark führt die Rangliste zum 5. Mal in Folge an, was ich auch sehr interessant finde. Saudi-Arabien, Platz 67, Iran, Platz 66 und die USA, Platz 65, schneiden am schlechtesten ab und zeigen keinerlei Anzeichen, sich von fossilen Brennstoffen abzuwenden. Interessant hierbei ist, die USA ist um 8 Plätze gefallen, verglichen zum Vorjahr. Ich denke, wir wissen alle, warum das der Fall ist. Die G20-Staaten bleiben weiterhin hinter den Erwartungen zurück. Nur eben UK erhält eine hohe Bewertung. Das liegt vor allem daran, weil sie halt eben aus der Kohle ausgestiegen sind. Das ist mein Finding der Woche. Wie immer, wir verlinken das in den Shownotes. Wer gerne da mal reingucken möchte, kann das gerne tun.
Ich habe mitgebracht eine Medienempfehlung, und zwar ein konkreter Artikel, der ist die Empfehlung, aber auch das ganze Medium ist die Empfehlung, weil das kennt wahrscheinlich auch jetzt nicht unbedingt jeder und jede. Ich möchte jedem wirklich sehr ans Herz legen, Max Planck Forschung. Das ist ein Magazin, was 4-mal im Jahr erscheint, und es gibt einen Überblick über die Forschung, die in der Max Planck Gesellschaft und an seinen Instituten stattfindet. Wem Max Planck jetzt nicht unbedingt direkt was sagt: Es gibt in Deutschland mehrere Großforschungsinstitute. Fraunhofer ist was im Logistikkontext sicher jeder kennt. Die sind extrem anwendungsorientiert, arbeiten an der Industrialisierung von Lösungen und so weiter. Das kennen wir. Max Planck ist quasi genau das Gegenteil. Die betreiben Grundlagenforschung, also wirklich ohne unmittelbaren Anwendungsdruck. Und Fokus liegt auf Natur, Lebensgeistes, Sozialwissenschaften. Es gibt 80 Max-Planck-Institute in Deutschland, teilweise im Ausland. Und um einfach zu kommunizieren, was die machen, gibt es eben dieses Magazin. Das gab es mal gedruckt, das wurde dann auf digital umgestellt. Es ist ein PDF, ist ein E-Magazin, kann man auf der Website finden, natürlich verlinkt. Kann man sich auch abonnieren, und dann kriegt man quasi, so wie ich, dann eine E-Mail und wird alarmiert, dass es eine neue Ausgabe gibt. Und ich finde es super interessant, weil das so alles Themen sind, wo ich nicht wusste, dass ich Interesse dran haben könnte. Es ist so breit, das kann man sich kaum vorstellen. Themenfokussierte Hefte und dann wirklich aus den unterschiedlichsten Bereichen. Und jetzt haben wir in den letzten Wochen Monaten ja ganz viel und auch bei LinkedIn immer wieder über Bürokratie schimpfende Menschen gelesen und gehört. Und natürlich ist da was dran, dass es darum ging, dass Regeln zu starr, zu umfangreich und so weiter sind. Aber dieses Bürokratieabbau ist ja wie so eine Monstranz, die da Leute vor sich hier tragen und eigentlich gar nicht so genau wissen, was das überhaupt ist und woher das kommt und so weiter. Deswegen bin ich über einen Artikel gestolpert in Max Planck Forschung, der berichtet über Dr. Jasper Kunstreich vom Max Planck Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main. Und der ist überschrieben mit dem Titel Vom Wert der Bürokratie. Also Bürokratie hat ein schlechtes Image, ne? Gilt als langsam, als teuer, als innovationsfeindlich. Und dieser Artikel widerspricht dem gar nicht zwingend, aber zeichnet ein bisschen differenzierteres Bild davon, eben auf Basis der Entstehung des Ganzen. Also ausgehend von Wirtschafts- und Rechtsgeschichte zeigt der Text, dass funktionierende Bürokratien eine ganz zentrale Voraussetzung für die Entstehung und Stabilität der Marktwirtschaft waren. Eigentumsschutz, Vertragsdurchsetzung, Gerichte, rechtliche Eigenständigkeit von Unternehmen, das sind keine Nebensächlichkeiten, ja, sondern eben ganz zentrale Grundlage von wirtschaftlicher Dynamik. Und anhand historischer Beispiele wird in diesem Text jetzt aufgezeigt, dass eben staatliche Regeln und Verwaltung auch immer wieder Geburtshelfer von wirtschaftlicher Entwicklung waren. Zum Beispiel, wenn man Rechtsrahmen vereinheitlicht hat, Investitionsrisiken abgesichert hat oder ja zum Teil durch so zeitlich befristete Monopole, gibt es spannende Beispiele da in dem Text. Und das ermöglicht dann überhaupt erst Innovation bzw. das Skalieren von Innovation. Gleichzeitig macht der Artikel klar, dass Regulierung auch nie statisch war und auch nicht ist. Maßnahmen, die in einer Phase Wachstum fördern, können in der späteren Phase dann aber den Wettbewerb hemmen. Und Bürokratie neigt dazu, zu verfestigen, wenn sie nicht regelmäßig überprüft und angepasst wird. Und zugleich widerspricht der Text aber auch dieser sehr scherenschnittartigen, einfachen Gegenüberstellung von Markt versus Staat. Und das ist ja das, was wir wirklich auf LinkedIn, ich zumindest in meinem Feed noch immer, trotz hoher Feed-Hygiene, die ich betreibe, immer wieder um die Ohren geklatscht kriege. Wirtschaftliche Dynamik entsteht historisch meist aus dem Zusammenspiel von Markt und Staat. Weder ungezügelte Märkte noch allzu starre Regulierung führen dauerhaft zu Wohlstand. Und der Artikel beschreibt so ein bisschen stattdessen so eine wiederkehrende Wellenbewegung zwischen mehr Staat, mehr Markt und zeigt, warum jede Epoche ihre eigene richtige Dosierung von Regulierung finden muss. Ich finde, es ist ein sehr lesenswerter Beitrag für alle, die einfach ja, in diese Bürokratiedebatte historisch einordnen, so ein bisschen differenzierter verstehen wollen. 3-4 Seiten, das ist wirklich nicht lang. Und wenn man dann das Dokument sowieso aufgemacht hat, einfach weiter scrollen. Es ist auf die Gefahr hin, dass man in Rabbit Holes abtaucht, aber darum geht es doch eigentlich dabei. Also meine Medienempfehlung.
Ja, mich hasst er damit. Ich werde mir das anschauen.
Und damit sind wir in meiner Lieblingskategorie Startup der Woche. Erzähl uns, was es Innovatives, Neues da draußen gibt, Timo.
Ja, ich habe wieder Plural Startups der Woche und ich hatte mir überlegt, dass ich gerne V-Greens und Orbi Farm bewerben möchte. Warum? Vor ein paar Tagen habe ich einen Erdbeerkuchen genossen.
Und okay, hatte mir die Frage auf die gestellt. Brücke bin ich jetzt gespannt.
Ich hatte mir die Frage gestellt, in dem Zusammenhang, wo auch die Erdbeeren herkommen, weil wir haben keine Erdbeersaison und dann habe ich mich erinnert gefühlt, oder erinnert an auch einer Forschung, die ich vor 5 Jahren mitgemacht habe, zum Thema Vertical Farming. Und ich weiß nicht, ob du das wusstest, Moritz, mein erster Podcast-Auftritt war seinerzeit bei Irgendwas mit Logistik, die dürftest du kennen, zusammen mit Volkmar Keuter vom Fraunhofer Umsicht und wir haben über Vertical Farming gesprochen.
Habe ich natürlich gehört.
Ich habe auch, ich glaube, das war 2020 und 2022 habe ich sogar auf dem Logistics Summit auch einen Vortrag dazu gehalten, zu Vertical Farming, weil zu dem Zeitpunkt, das war so 2020 rum, haben wir angefangen, auch in dem Bereich halt ein bisschen rumzuforschen. Technologien, die dort im Vertical Farming eingesetzt werden, sind so ziemlich artverwandt zu den Technologien, die wir in der Intralogistik halt haben. Und bevor ich auf die beiden Startups eingehe, vielleicht für diejenigen, die Vertical Farming noch nicht kennen, also im Grunde genommen ist es Farming im Indoor-Bereich, nur halt nicht in der horizontalen, wie man es im klassischen traditionellen Farming machen würde, sondern eben, oder im Gewächshaus, sondern eben in die Vertikalität, also nach oben. Und Vorteile von Vertical Farming ist halt die ganzjährige Produktion, die Platzersparnis, die Wasserersparnis, die damit einhergeht, weniger Pestizideinsatz, kurze Lieferwege, weil die Vertical Farms, die kann man halt überall bauen, egal ob jetzt Wüste, Antarktis oder auf dem Berg, präzise Steuerung und weniger Flächenverbrauch. Nachteil von Vertical Farming, war schon vor 5 Jahren der Fall, ist heute immer noch ein Nachteil, ist halt die dafür aufzuwendende Energie und damit verbunden natürlich auch die Kosten. Warum haben wir damals und ich besonders daran geforscht, beziehungsweise warum war ich auch extrem daran interessiert, bin es heute immer noch, weswegen ich auch diese beiden Startups vorstellen möchte. Es hat sich Folgendes mal zugetragen bei mir zu Hause. Ich habe immer Erdbeeren, wenn Erdbeersaison war, halt kleingeschnitten und in den Kühlschrank gelegt und dann abends gegessen. Und vor ein paar Jahren habe ich das wieder gemacht und ich habe die aber gezuckert gehabt. Und meine Frau hatte mich darauf hingewiesen, warum ich denn die Erdbeeren zucker. Die Erdbeeren haben doch eigentlich immer genug Eigengeschmack. Haben sie nicht immer. Ich kenne das noch aus meiner Jugend, da hatten sie meistens immer diesen Geschmack. Und wenn Erdbeersaison war, in den Supermärkten, die haben auch sehr geduftet nach Erdbeeren. Das ist heute weniger der Fall. Und wenn die Erdbeeren eben nicht diesen Geschmack haben, wie ich ihn zum Beispiel auch aus meiner Jugend halt her kannte, dann habe ich da immer ein bisschen Zucker drüber gestreut. Und da ist es mir bewusst geworden, da hat sich irgendwas geändert an der Stelle. Und jetzt kurz vorspulen zur heutigen Zeit, V-Greens und Orbifarm. V-Greens ist ein Agritech-Startup aus Essen und zwar spezialisiert auf den ganzjährigen Anbau von Erdbeeren. Und die habe ich besucht Anfang diesen Jahres und durfte dort auch eine Erdbeere mal probieren aus der Farm. Und was soll ich sagen? Es hat mich daran erinnert, wie ich früher halt Erdbeeren gegessen habe. Nicht beziehungsweise wie ich sie gegessen habe, sondern wie sie geschmeckt haben. Und das ist etwas, was ich nicht nur aus nostalgischen Gründen, sondern eben auch aus Geschmacksgründen eben total toll finde. Dass über diese Indoor-Farming, dass man dort halt eben Nährstoffe und auch Klimabedingungen alles kontrollieren kann, sodass man eben auch diesen Geschmack wieder hinbekommt, wie ich ihn halt vor zig Jahren kennengelernt habe. Das heißt nicht, dass auf den Feldern dieser Welt Erdbeeren gepflanzt werden, die gar keinen Geschmack mehr haben. Also auch die gibt es heute immer noch, also da, wo man auch Erdbeeren pflücken kann, die wirklich sehr, sehr gut schmecken. Aber es ist halt weniger geworden. Und deswegen bin ich da auch so ein großer Fan von gewesen. Bin immer noch ein Fan von eben genau solchen Möglichkeiten. Kurz wieder zurück zu V-Greens. Das Unternehmen, also das Startup, wurde im Frühjahr 2022 gegründet. Parallel zu dem Bau in Essen expandierte das Unternehmen mit einer Tochtergesellschaft nach Singapur. Und neben Essen und Singapur plant V-Greens weitere internationale Standorte zu erschließen. Dabei wurde auch schon mal Südafrika als Standort für ein erstes industrielles Proof of Concept genannt. Parallel dazu gibt es aber auch ein Unternehmen, was ich auch noch bewerben wollen würde. Das ist Orbifarm. Orbifarm ist ein 2025 gegründetes Vertical Farming Unternehmen mit Sitz in Berlin und eine Tochter der bekannten Vegans Group AG. Jan Bredak und seine Frau Maya sind die Gründerin des Startups. Ziel ist hier eine industrielle Produktion von proteinreichen Nutzpflanzen. Und ihr besonderer Fokus, aufgrund auch der, weil sie eine Tochter sind von der Vegans Group, liegt hierbei bei der Nutzung von Erbsen und natürlich auch anderen Proteinpflanzen, die eben als Grundlage für die bei Vegans hergestellten Lebensmittel genutzt werden. Orbifarm nutzt dabei, das ist vielleicht dann eben ein schöner Zirkelschluss, die von Fraunhofer entwickelte und patentierte Systematik Orbiloop und Orbiplant. Das sind meine beiden Startups der Woche. Auch wenn Vertical Farming oder Indoor Farming Gartner Hype Cycle technisch gerade irgendwo am Boden ist, denke ich, finde ich es eigentlich ganz, ganz wichtig, dieses Thema nochmal zu platzieren.
So, und das war's mit Weekly. Ganz vielen Dank fürs Zuhören und ein schönes Wochenende. Das Gleiche in Grün ist ein Podcast-Projekt von Timo Landner und Moritz Petersen. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet oder uns sogar abonniert. Bei Fragen und Anregungen erreicht ihr uns unter podcast@dgig.show.